Hallo! Hallihallo! Lieblingskulisse, meine Lieblingskulisse und ein guter Kumpel.
Ich habe meinen kleinen Freund hier mitgebracht. Der soll heute gute Laune sozusagen spenden, optisch auch. Weil wir beide, glaube ich, im Moment gerade etwas angestrengt sind, habe ich gedacht, ich bringe hier nochmal diesen gutlaunigen Blitzableiter mit.
Genau, sehr schön, danke dafür.
Ja, ich habe heute etwas zu berichten, was mich sehr beschäftigt. Und zwar.
Denn so hast du noch nie angefangen.
Also, ich habe diese kleine feine Morningshow.
Ja.
Ich habe neulich einen Menschen aus der Wirtschaft und aus den Medien bei mir gehabt und er hat gesagt, ja, warum machst du das Scheiße? Warum machst du das? Ich sage, ich mache das deswegen, weil das mir ein Herzensprojekt ist, weil es mir wirklich am Herzen liegt und weil diese ganzen Menschen, die ich ja nicht wirklich kenne, aber die ich sehr schätze, und weil da viele dabei sind, die mir auch schon persönliche Sachen über sich mitgeteilt haben und die ja über mich auch viel mitbekommen haben und so, das sind für mich irgendwie eine andere Art von Freundschaft, mehr als eine Bekanntschaft, vielleicht weniger als eine richtige Freundschaft, aber irgendwo in between und auch vor allen Dingen viel mehr als normalerweise so digitale Beziehungen sind, weil ich habe echt eine Beziehung zu vielen von denen, die eigentlich Hauptsache zu denen natürlich, die von Anfang an dabei waren, aber sind auch jetzt viele dazugekommen, unglaublich herzliche, nette Menschen, die auch tolle Sachen schreiben und so. Und manchmal kriege ich eben auch, was heißt manchmal, inzwischen relativ häufig persönliche Mails, weil ich auch meine Mailadresse immer veröffentliche, die mich dann sehr berühren.
Ja,
wie
das
zum Beispiel eine, bitte?
Kann ich alles nachvollziehen und auch verstehen, ja.
Und neulich zum Beispiel hat mir jemand geschrieben, er ist jetzt metastasenfrei nach der Krebsbehandlung und so und könnte die ganze Welt umarmen. Und er möchte jetzt nicht sagen unbedingt, dass das mit meiner Morningshow zu tun hat. Aber in den ganzen schweren Tagen hat er meine Morningshow geguckt und hat immer ein bisschen gelacht und immer ein bisschen Mut gefasst. Und das ist vielleicht auch ein Teil von der Gesamttherapie. Ist natürlich jetzt, also ich habe damit wirklich nichts zu tun mit der Therapie und so, weiß ich auch. Aber es hat mich unglaublich gerührt, dass jemand sowas sagt. So, da hatte ich also neulich diesen Menschen da aus den Medien und der sagt, ja, wovon lebst du eigentlich? Und ich sage, ja, mir ging es deutlich besser früher, viel besser. Aber wer gute Zeiten hat, muss auch schlechte Zeiten aushalten und das ist einfach so. Und das, was da bei AIDA passiert ist und was auch mit den sogenannten Medienfreunden und sowas da passiert ist, seit ich auch ab und zu mal meine Meinung sage, weil ich denke, dass wir mit diesem Land in desaströse Umstände steuern und so, bin ich auch tatsächlich, gibt es viele, die kategorisieren mich, packen mich in irgendeine Schublade. Ich sage ganz ehrlich, meine politische Haltung geht erstens jeden Mann Scheißdreck an, aber zweitens viel interessanter ist, dass ich eigentlich von der Gesinnung her das bin, was früher mal die FDP war. Und aber vor allen Dingen bin ich eins, ich bin gegen Ungerechtigkeit. Und dass es blöderweise zurzeit so ist, dass die Ungerechtigkeit gegen eine Partei stattfindet, hinter der immerhin 10, 11 Millionen Menschen stehen. Deswegen setze ich mich für die ein. Ich muss kein Parteimitglied sein. Ich muss gar keine politische Meinung haben. Ich muss nicht mal deren verdammtes Programm wissen. Aber ich weiß, dass da viele Sachen passieren, die völlig asozial gegen alles das sind, was Demokratie darstellt und so weiter und so fort.
Und wenn ich mal kurz reinhaken darf, es geht nicht um deren Demokratie, es geht um unser aller Demokratie.
Es geht um Demokratie gemäß Definition. Genau. So, und unsere Demokratie ist schon, das ist das Gleiche, wie wenn jemand in der DDR gesagt hätte, wir haben unsere eigene deutsche demokratische Republik, das ist unsere Demokratie, das war keine Demokratie, Punkt, aus, vorbei, so. So, jetzt, also fragt mich dieser Mensch und sagt, ja, aber warum machst du das denn alles und guck doch mal an, wie viel Geld kriegst du denn dafür? Dann sage ich, die Wahrheit, ich krieg dafür, keine Ahnung, 300 Euro, 320 Euro oder irgendwie sowas im Monat sind, dann kriege ich immer zugeschickt, ja. Ich habe aber Ausgaben von jeden Tag 1,40 für die Bild-Zeitung, die Morningshow. Das heißt, das ist ein absolutes Plus, Minus, eigentlich ein Minusgeschäft, so. Und dann sagt er, ja, und dann jetzt mal vergessen wir das mal, dann rechne ich mal einen Stundenlohn aus, wie lange brauchst du? Und ich sage, naja, ich habe jeden Tag 2 Stunden damit zu tun, 1 Stunde live, 1 Stunde Vorbereitung. Das sind dann 5-mal die Woche, sind 20 Stunden, 60 Stunden sozusagen. Und dafür hat gesagt, Stundenlohn von 5 Euro, Respekt, mein Freund. Und lacht mich dafür aus. Und dann habe ich gedacht, ja, aber weißt du, es gibt ja auch noch einen anderen Wert. Das ist der Wert, den du hast, wenn du auf der Bühne stehst, das ist und kriegst Applaus. Das ist der Wert, den ich habe, weil es mir einfach seelisch und in auch so schwierigen Zeiten mal gut tut und so weiter und so fort. Und war dieser Satz immer in meinem Kopf, den er gesagt hat. Ja, von wegen, was soll denn das hier? 5 Euro, wo machst du so einen Quatsch und sowas alles, ne? Und dann habe ich gedacht, in was für einer Welt leben wir eigentlich, dass jemand, der was gerne macht und das gar nicht ausrechnet, ich habe das nie ausgerechnet, ich würde doch nicht auf die Idee kommen, was ausrechnen, ich mache was mit dem Herzen, ich habe mein Leben lang Sachen mit dem Herzen gemacht und bin dafür reich entlohnt worden. Im Moment wäre ich dafür nicht reich entlohnt, aber das macht mir nichts. Ich mache es genauso gerne, wie ich Sachen früher gemacht habe, und ich mache auch einfach weiter. Wir machen ja auch, wir setzen uns auch, jede Woche setzen wir uns hier hin und quatschen eine Stunde. Das ist jetzt vielleicht in manche Leute's Augen keine Arbeit, aber in Wirklichkeit machen wir damit vielen Menschen viel Freude. Und wenn es hier 9.000, 10.000 Leute gucken, dann haben wir hier 10.000 Stunden gute Arbeit abgeliefert zu zweit. Das ist was wert. Und das geht nicht ums Geld, es geht um den Wert, den das darstellt. Hier, wie dieser mein kleiner Freund, der hat einen Wert. Der hat einmal einen Wert, angucken, Optik, Figur, aber der hat auch einen idealistischen Wert. Der kommt aus Thailand, den hat jemand in Thailand in einem Erdofen sozusagen hergestellt, ja, nach ganz alten Mustern und so. Das hat einen Wert, unabhängig von dem Geldwert sozusagen. Und dass dieser Mensch, den ich lange kenne, mit einer großen Selbstverständlichkeit aus der sicheren Position dessen, ich bin ganz groß noch im Fernsehgeschäft und habe mich immer politisch korrekt verhalten und krieg deswegen Geld und du bist leider draußen und musst jetzt für 5 Euro die Stunde anschaffen gehen. Würden das Ganze für 500 Leute, die dir live zugucken und mal 4.000, die deinen Clip sehen oder das, was du da mit diesem Comedian machst, ich meine 10.000 Leute, ich mache eine Sendung, die guckt ja fast 1 Million. Ich war kurz davor, den Schwinger rauszuholen, sozusagen. Ich habe es aber erst, es ist mir erst im Nachhinein gewahr geworden, mit welcher Selbstverständlichkeit, die ich denke, ich meine das total ernst, das, was wir machen, hat einen Wert. Und deswegen machen wir das ja. Und der Wert ist nicht der Stundenlohn, sondern der Wert ist das, wie viele Menschen wir was Gutes tun, von denen wir auch irgendwas Gutes zurücktun. Naja, um die Geschichte kurz zu machen, das hat mich beschäftigt die ganze Woche. Dann habe ich immer nur, mein Chat ist total, ich habe total super Chat, ich habe keine bösen Menschen und wenn ein böser Mensch dabei ist, der irgendeinen Scheiß macht oder irgendwelche Bots, dann fliegen die sofort raus.
Der Chat unter der Morningshow.
Unter der Live-Morningshow, genau. Also das geht nur um den Live-Chat. Also was Leute hintenher drunter schreiben, ist das nochmal was anderes. Da sind auch nur nette Sachen drunter, aber vor allem diesen Live-Chat ist ja gern das, wo da auch mal irgendwelche renitenten Menschen auftauchen und so. So, und dann hat da neulich jemand, also fing neulich, zwei Leute waren das, fing an, da habe ich zum Beispiel über Thomas Röper gesprochen und habe gesagt, ich habe da nicht so eine richtige finale Meinung zu Thomas Röper.
Ach, das ist der
Blogger aus Russland. Ja. Russischer Blogger ist jetzt auf der Sanktionsliste gelandet, finde ich ein Ding der Unmöglichkeit, aber das ist ein ganz anderes Thema. Ich kenne, also ich weiß, wer das ist, ich weiß auch, was der macht, aber ich habe keine Meinung dazu und habe auch gesagt, ich möchte darüber gar nicht großartig was sagen, weil das ist nicht so einfach, weil der hat zum Beispiel Sachen gesagt wie, dass man sich in Russland total frei bewegen kann. Also er kann sich ja total frei bewegen. Ja, ich kenne leider blöderweise noch aus der Ida-Zeit zum Beispiel ein russisches Paar, ein Mann, der ist Choreograf, hochtalentiert, wunderbarer Mensch, großartiger Künstler und der ist verheiratet mit einem Tänzer, großartiger Tänzer, wunderbarer Künstler, ganz, ganz großartig alle beide. So, die wollten nicht teilnehmen an diesem Krieg, haben das auch frei geäußert, nämlich auf einer Behörde und haben gesagt, sie möchten gerne lieber tanzen und Choreo machen auf Aida. Und sind daraufhin in Uniform gesteckt worden. Der eine von den beiden, weil er dann ein bisschen renitent geworden ist und gesagt hat, das kann ja nicht sein, dass man ja nicht frei seine Meinung, ich bin gegen Krieg und gegen Z und gegen alles das, der ist erstmal 3 Monate im Bau gewandert im Militär und dann ist beide an die Front gepackt worden. Ich finde, das ist nicht frei reden und deswegen bin ich nicht einer, der sagt, alles, was Thomas Röper sagt, ist ja jetzt total toll und deswegen sage ich auch manchmal gerne nichts dazu, weil ich mich nicht umfassend auskenne.
Ja,
Habe ich so gesagt? Und dann schreibt jemand drunter, das kann ja nicht sein, dass der Boris da nicht keine Meinung zu hat, keine Haltung und dass er den gar nicht richtig kennt, das hätte ich jetzt nicht gedacht. Und da bin ich jetzt aber ganz enttäuscht. Ich denke, auf welchem Planeten lebt er? Wieso muss ich zu allem eine Meinung und eine Haltung haben? Ihr macht ja genau den gleichen Scheiß, den die auf der anderen Seite machen, den ich kritisiere. Warum muss ich zu irgendwas eine Haltung und eine Meinung haben? Muss ich nicht. Ich kann einfach so sein, wie ich bin und kann einfach das machen, was ich mache und kann einfach mit dir quatschen über das, was ich quatschen kann. Ich muss keine Meinung zu Thomas Röper haben. Ich muss aber auch keine Meinung zu den Linken haben, zur Ukraine nicht und zu Russland. Also ich kann einfach meine Meinung sagen. Und manchmal rede ich auch Scheiß daher und dann kann man mich kritisieren. Das ist einfach so, das ist auch total in Ordnung, aber dass man dann sagt, man ist ganz enttäuscht, weil ich zu irgendwas keine Haltung habe, was diese Gruppe von Menschen, die denkt, dass ich ein Repräsentant ihrer Gruppe bin, das ist falsch. Ich bin kein Repräsentant, ich bin nur ich.
Aber ist das nicht so? Ich weiß auch fast gar nichts über die beiden, das sind ja zwei, ne? Thomas Röper und diese Frau Lipp, oder wie heißt die?
Ja, genau.
Also das Einzige, was ich einfach denke, ist, dass man einfach deutsche Staatsbürger daran oder europäische Staatsbürger daran hindert, einzureisen. Und was müssen die Furchtbares getan haben? Die haben irgendwie anscheinend Propaganda gemacht. Das weiß ich auch alles nicht. Aber man möchte an denen, das ist klar, man möchte an denen ein Exempel statuieren.
Strafe einen, erziehe Hunderte.
Genau. Und das gelingt ihnen ja anscheinend.
Ja, und?
Weil du musst da eine Meinung haben. Und natürlich auch nicht die falsche. Denn wenn dir jemand sagt, Du hast da keine Meinung zu? Dann ist da ja noch immer die Falle drin, dass du, wenn du eine hättest, es ja dann vielleicht auch noch die falsche wäre.
Ja, und ich habe, genau, das ist mein Problem. Mein Problem ist, ich finde es total ungerecht, dass die auf der Sanktionsliste landen. Ich verstehe schon, was das soll. Ich bin ja nicht bescheuert, aber ich bin auch nicht bereit, 100% für jemand einzutreten, wo ich auch sehr kritisch bin. Der hat ja angefangen damals mit Antispiegel, so einem wunderbaren Blog. Der ist, muss man sagen, schreiberisch, in Anführungsstrichen journalistisch, weil er selbst sich als Blogger bezeichnet hat. Deswegen tue ich mich schwer, ihn plötzlich als Journalisten zu bezeichnen, zumal Journalist heute unter Umständen auch sogar ein Schimpfwort ist für manche Leute, keine Ahnung. Aber da hat man auch gesagt, nein, der ist kein Blogger, der ist ein toller Journalist und so. Wollt ihr mir erzählen, wie man das beurteilt? Don't do it. Ich respektiere ihn als jemand, der wirklich gut schreibt, ein wirklich guter Handwerker. Also und auch also von dem, wie er das gemacht hat, gerade bei Antispiegel und so, sind viele Sachen dabei, wo ich sage, ja, fand ich gut. Ich fand es dann irgendwann ein bisschen, es wurde dann irgendwann künstlich und ein bisschen zu laut und groß und hat mich auch nicht, weil es nicht meine Priorität ist, so interessiert. Seine Berichte aus Russland sind interessant und berichten auch über den russischen Alltag und dass da eben die Sanktionen gar nicht wirken und dass das manchen Leuten nicht gefällt, verstehe ich, aber diese Idee zu verbreiten, dass in Russland jeder seine Meinung frei sagen kann, nur weil er das zufällig kann oder dass er einfach zur Front reisen kann und sich selbst mal einen Eindruck machen kann von der Front. Natürlich kann er das, weil er entsprechende Unterstützung hat. Aber meine beiden Freunde, wovon einer 3 Monate plötzlich im Militärknast war, die haben ihre freie Meinung nicht äußern dürfen. Und ich ganz ehrlich, mir sind meine beiden, und das sind ja nicht meine Freunde, ist jetzt zu viel gesagt, meine beiden Bekannten, sehr geschätzten Bekannten, so ja, liegen mir mehr am Herzen als Thomas Röper. Und deswegen möchte ich einfach nicht großartig was sagen, aber dass man dann automatisch, weil man nichts sagt, ja, schon wieder in der eigenen Community, die eigentlich dafür kämpft, dass man eben alles sagen darf, dass man dann plötzlich was sagen muss, aber nicht sagen darf, weil man Gründe dafür hat, ist irre. Ist wirklich. Denn in diesem ganzen Stimmungsding, ja, zwischen dieses Tolle und dieses Herzliche und dieses Erfolgreiche und alles das und dann dieser finanziellen Situation, dann, dass der Staat dich also bei jeder Gelegenheit irgendwo ausquetscht in unerfreulichen Dingen und überall plötzlich alles wird teurer, ich kann kaum noch die Heizung bezahlen und es ist alles so nervtötend und dann hast du Geschäftspartner, die lügen dir die Hucke voll, wahnsinnig. Puh, auf der anderen Seite ganz viele Chancen, ganz viele Opportunitäten und dann passieren so manchmal ganz herzliche, tolle Sachen. Ich habe neulich so ein Prospekt, ist aus der Bildzeitung rausgefallen, ne? Ein Prospekt von Saturn Hansa. Und da war diese Brille drin, die du auch hast. Und
Ja.
da habe ich gesagt, ja, die hat ja Kay Ray auch, die finde ich irgendwie total lustig und so kann ich mir gerade nicht leisten, aber finde ich total geil. Da hat meine Community aus sich raus, ich habe keinen Mucks gesagt, mir die Brille gekauft.
Ehrlich? Wow, das finde ich
Und
ja toll.
weißt du, das macht mich so, das greift mich so. Das geht mir so ins Herz und das macht mich so glücklich. Und dann sehe ich auf der anderen Seite jemand, der sich hinstellt und sagt, ja, was willst du denn? Wo machst du das? Scheiße, ist ja ärmlich, was du da machst mit deinen 5-Euro-Stundenlohn. Das ist so, weißt du was ich habe manchmal das Gefühl, auf allen Seiten, also es gibt sowieso nur noch Schwarz-Weiß und auf allen Seiten verschwindet so ein bisschen die Menschlichkeit. Und wir müssen zusehen, dass wir die Menschlichkeit bei um uns rum behalten, weil nur die kann uns oder gibt uns den Grund weiterzumachen. Und nur
Ja.
die hält uns am Leben. Und nur die treibt dich jeden Abend auf die Bühne.
Also ich habe dazu, was du da erzählst, diese Aussage, das zieht sich bei mir wie ein Faden durch mein ganzes, durch mein, sagen wir mal, Arbeitsleben. Da hatte, also vorher war ich vielleicht auch so, aber in meinem Arbeitsleben hat das begonnen. Als ich begann, als Friseur zu arbeiten, gab es natürlich die Kollegen, und du weißt, die Zeit im Friseursalon, Salon Weidemann in Osnabrück, war mit die schönste Zeit meines Lebens. Das habe ich ja schon öfter gesagt. Und da hatten wir alle Spaß, und wir waren alle locker und easy und so und so. Und die meisten Leute haben da nicht so auf den Feierabend geguckt oder so. Aber es gab natürlich da auch schon Leute, da musste pünktlich Feierabend sein und das musste alles genau, weil sonst, weißt du, und ich war immer derjenige, der als letzter kam. Ich habe immer verschlafen. Ich kam immer, weiß, mein Chef hat irgendwann gesagt, oh, guten Morgen, Kai, schon 7:55, weil ich kam immer um 7:55. Und aber es konnte tatsächlich passieren, dass ich bis um 10 Uhr abends da blieb, weil sich das halt ergeben hat aus einer Beratung. Was möchtest du denn haben? Ja, ich möchte mir Pony schneiden lassen. Dann hast du noch ein paar Ideen gehabt, hast das gesagt, und dann kam dabei, was weiß ich, eine Färbung, eine Dauerwelle, ein paar Strähnen raus, und dann war das aber nicht eingeplant, also dauerte das länger. Und ich habe diesen Wert, das war natürlich finanziell gar nicht unbedingt aufzuwerten, sondern ich habe einfach gedacht, die Kundin fühlt sich wohl und aufgehoben und ist einfach toll. Das kann man irgendwie nicht aufwerten. Und das Gleiche Also das habe ich als Friseur sehr oft gehabt, dass ich eben nicht auf die Uhr geguckt habe oder auf den Pfennig geguckt habe oder weißt du so. Und genauso war das als Künstler war das auch so. Und das ist total interessant. Ich habe ja eine Kollegin, mit der ich früher gearbeitet habe im Alcazar Cabaret. Und die Kollegin, die war immer darauf erpicht, dass alles passt. Also bloß nicht eine Minute zu lang spielen, bloß kein Geld ausgeben, sondern möglichst viel Geld aus dem Laden rausziehen. Wenn dann so eine Gala-Veranstaltung war, hoffentlich sind die Gäste bald weg, dann kann ich noch mit ein paar Tupper-Töpfen um das Buffet laufen und gucken, ob da noch was ist, damit ich die nächsten Tage auch nichts einkaufen brauche. So, die war immer so. Und ich war sehr, sehr beliebt bei den Zuschauern und bei den Kollegen. Hab immer lange gespielt, hab immer noch ein Gespräch mehr und noch ein nettes Wort mehr. Und neulich habe ich die Kollegin wieder getroffen und da hat die zu mir gesagt, ja, das war über, die ist jetzt ganz berühmt. Und dann hat die mir gesagt, war das nicht furchtbar in diesen Frikadellenpuffs früher, wo ich so dachte, nee, ich fand das da überhaupt nicht furchtbar. Ich fand das da ganz toll. Ich habe da einfach ich habe das genossen. Da war so viel Liebe auch im Raum und so und so. Aber was mir da klar geworden ist, wir sind umgeben von Menschen, die einfach alles planen und berechnen. Die kommen da gar nicht mit zurecht, dass du etwas machst, was du aus Überzeugung machst. Ganz abgesehen davon, dass wir das ja beide, bei mir ist das ja auch so, wir machen das ja auch nicht unbedingt freiwillig. Aber wir machen das Beste draus.
Ja, weißt du, was du gerade gesagt hast? Magisch. Das war, sagen wir so, 11 Jahre lang war das mein Schicksal bei AIDA. Genau das, was du gerade gesagt hast. Ich erinnere mich noch an den für mich furchtbarsten Moment in der gesamten AIDA-Zeit. Und zwar habe ich ja eins, ne? Für mich gab es nur eins, der glückliche Gast. Und die haben auch immer gesagt in ihren Meetings und so, ja, wir müssen der Gast Gästeglück und das Wichtigste ist der zufriedene Gast und so. Aber gleichzeitig hat ein Typ, ja, er hatte eine Riesenbelohnung also bekommen und wurde ausgezeichnet dafür, dass er eine Idee hatte, nämlich wer einen Eiswürfel mehr ins Glas reintut, spart im Jahr für 500.000 Euro Cola-Substanz. Das ist für mich unmenschliches Rechnen. Wenn
Ja.
jemand sich hinstellt und sagt, ich habe einen neuen Fleischlieferanten, tja, der bringt mir das Fleisch für 20 Cent billiger, ja, aus Argentinien oder sonst woher. Das ist für mich keine Kategorie. Ich verstehe schon, was er meint, weil wenn das Fleisch pro Kilo 20 Cent billiger ist, mal 7 Millionen Kilo, die sie raushauen, keine Ahnung wie viel, ist auch egal, ist dann irgendeine große Summe. Aber worum geht's denn? Es muss doch darum gehen, gutes Fleisch zu kriegen, zum
Genau.
fairen Preis. Und also Menschen glücklich zu machen, heißt ja auch Lieferanten glücklich zu machen, weil der glückliche Lieferant ist auch ein loyaler Lieferant und in schwierigen Zeiten hilft er dir. Und wenn dann Corona aufkommt oder Lieferketten explodieren, dann kannst du dich auf deinen glücklichen Lieferanten verlassen. Das haben die, diese Dimension der Sprache und des Denkens haben die nie festgestellt. Und bei mir war es immer so, dass sie immer gesagt haben, ja, ist interessant. Also ich habe ja die Kosten für das Entertainment halbiert und die Gästezufriedenheit um 38% verbessert. Ja, mehr geht ja nicht. Und haben auch alle gesagt und die Amerikaner haben das sofort gesehen. Aber den Wert meiner Arbeit, nämlich der glückliche Gast, den haben sie erst 2 Jahre später gemerkt. Nämlich als plötzlich das ganze Ding nach hinten losgegangen ist und als dieses Abfrühstücken von Gästen und dieses eben nicht mehr das Herz zu haben, keinen, der ganzheitlich auf Entertainment, auf Gästezufriedenheit guckt, keiner, der mehr sagt, wie man zum Abschluss der Reise Gäste verabschiedet, keiner, der mehr Bewegtbild produziert mit dem Herz am rechten Fleck und das Produkt aus dem Herzen verkauft. Ich hab immer gesagt, weißt du, warum ich das hier mache? Weil ich finde es wirklich toll. Ich hätte nie gedacht, dass ich sowas mal sagen würde, aber ich finde dieses Produkt, was wir haben, nämlich eine Woche auf ein Schiff gehen, mit deinem Hotel in der Gegend reisen, 5 Häfen zu sehen, 5 Kulturen kennenzulernen, in Museen zu gehen und dieses Ganze, das ist so toll. Und das möchte ich gern verkaufen. Deswegen habe ich halt auch hier, haben wir jeden Sonntag so ein kleines Filmchen gemacht, da das Primetime-Magazin und so, ne? Weil das habe ich mit Leidenschaft gemacht. Für die war das, also das war das Beste, was hier unsere Chefin hat zu Kirsten, meiner Frau, die das ja immer gefilmt hat mit dem Darko und mir zusammen, hat sie gesagt, ja, das ist ja schön, dass ihr das gemacht habt. Das hat den Gästen wohl ganz gut gefallen. Daran siehst du, dass die gar nicht verstanden haben, was wir jahrelang da gemacht haben und warum. Das verstehen, das sind andere Menschen.
Ja.
Verstehen die nicht?
Aber die meisten ticken so. Also das muss ich dir sagen, die meisten ticken so. Die rechnen alle, ja, die rechnen alle auf Heller und Pfennig. Ich weiß nicht, die Welt ist so eingestellt. Also keiner
Aber
macht was.
Aber das machen wir ja auch. Guck mal, du verkaufst ja auch gerne T-Shirts, weil davon Geld über ist. Das ist ja auch gerechtfertigt. Aber der Grund für den Zauber ist für mich, also sorry, ich habe da viel und gutes Geld verdient und so, aber es war nie die Kohle, nie. Ich habe ja auch Jobs verlassen, wo ich scheiß viel Geld verdient habe, weil ich gesagt habe, ich mache das nicht mehr. Also.
Aber da kann ich dir sagen, zum Beispiel, das passt, ist genau dasselbe. Bei den T-Shirts haben wir jedes Mal Künstler, andere Künstler, die das sehen. Warum verkauft ihr die denn so billig? Also, das könnt ihr doch nicht. Wir verkaufen unsere T-Shirts ja für 20 Euro. Die kosten aber überall 30 Euro. Warum verkauft ihr die denn so billig? Nee, weil wir die so billig verkaufen wollen. Weil wir der Meinung sind, dass das reicht.
Ja, ist irgendwie.
Gott sei Dank, meine Yvonne tickt ja genauso. Die
Aber es
tickt
ist
auch.
irgendwie wie alt und stehen geblieben, so ein bisschen. Ne? Irgendwie denkt man manchmal, also es stimmt, mit den T-Shirts zum Beispiel, ne? 20 Euro, für mich auch fairer Preis, absolut in Ordnung. Ich habe ja auch zum Beispiel, ich produziere hier für zu Hause, mache ich dann so Sticker, ja. Und dann sag ich immer, schick mir irgendeine kleine Spende, dann schicke ich da Kleber raus. Ja? So, dann sagt auch jeder, sagt, ja, aber die Kleber, dieser eine Kleber da, der kostet im Internet, habe ich gesehen, kostet 5 Euro das Stück. Ich sage, ich kann doch nicht einen Kleber für 5 Euro verkaufen, den, wo ich 100 oder, was mache ich? Ich mache 1000 Stück für 250 Euro oder irgendwie sowas alles. Ja, das ist doch unfair. Das macht man doch nicht. Würde ich nie auf die Idee kommen. Aber dann solche, dass Menschen dann sowas sagen und so denken und überhaupt, dass jemand das nachrechnet, finde ich schon skurril. Also auch, dass jemand einen Stundenlohn ausrechnet für das, den Quatsch, den ich da für mich morgens mit meinen Facebook-Freunden und YouTube-Freunden zusammen mache, dass jemand das aufrechnet in Geld,
Ja, aber da bleibt eine Frage, bei mir ploppt eine Frage hoch, und zwar, warum sind wir denn so? Und also, man könnte ja jetzt auch glauben, wir würden uns jetzt sonnen in unserem Gutmenschgehabe. Wir sind
Nee.
einfach die Guten oder so. Warum machen wir das? Das ist doch eine interessante Frage. Warum tun wir denn das? Weil wir doof sind?
Nee, nee, nee. Ich glaube, weil wir so Menschen, es gibt so, ist es wie bei, ne? Warum klettern Koalas auf den Baum und hängen da rum? Weil die halt so sind. Und ich glaube, wir sind auch irgendwie so. Also ich mache das ja nicht, ich bin überhaupt kein Gutmensch. Also wenn du jetzt Menschen fragst, die mit mir zusammengearbeitet haben, da werden viele sagen, oh, der ist aber nervig. Dann hat er gesagt, er will das und so machen. Und da hat er es auch durchgesetzt. Und da hat er uns immer gefragt, wie weit seid ihr denn und warum seid ihr noch nicht weiter und so. Wenn ich da ein Ziel habe, dann bin ich da auch bissig und will das erreichen und so. Aber ich teile auch. Ich habe noch nie mich hingestellt und gesagt, alles meine Idee, sondern ich sage immer, wie es ist, woher die Idee gekommen ist. Und ich feiere Menschen, die tolle Ideen haben und die tolle Leistung bringen, die feiere ich und die kriegen Kohle und werden belohnt und alles das, weil mit solchen Leuten willst du weiter zusammenarbeiten. Aber ich bin überhaupt gar kein Gutmensch und so. Nur die Sache zum Beispiel, die ich da morgens mache oder das, was du auf der Bühne machst, das machst du ja deswegen, weil du das bist. Also weil du da, für mich zum Beispiel ist es so, ich habe eigentlich die Idee, ich mache das einfach so weiter morgens und eines Tages werden da mehr Leute zugucken als keine Ahnung, bei Guten Morgen, ARD und ZDF.
Ja,
Ist ein bisschen größenwahnsinnig, zugegebenermaßen, aber.
also bei mir ist es auch so, dass ich immer denke, so eine K-Ratio, da sollen die Leute rausgehen und die sollen sagen, so, das ist aber anders als bei allen anderen. Das ist hier auch. Das ist einfach anders als bei allen anderen. Sie ist halt durchaus ein bisschen länger, sie ist ein bisschen schriller, sie ist ein bisschen bunter und mir fallen auch tausend Sachen an. Zum Beispiel sagen mir regelmäßig Leute, warum ich denn singe. Thorsten Sträter hat gesagt, wie fängst du die Show an? Da sage ich singe ein Lied. Ja, das kannst du ja schon mal weglassen, hast schon mal 5 Minuten gespart. Und wenn ich dann nach 5 Minuten mein Lied singe, dann denke ich auch immer, ja, die Leute wollen eigentlich jetzt sofort loslachen. Ich halte die jetzt hin. Aber ich möchte dieses Lied auch gerne singen. Das hat mir neulich auch jemand gesagt. Wer war das denn? Ach hier, mein Freund Ralf Höcker. Der war in meiner Show und der sagte, sag mal, manchmal habe ich das Gefühl, die Lieder, die du da in deiner Late Night singst, das sind so deine Favoriten. Das kommt dir gar nicht darauf an, ob dem Publikum das gefällt. Ja, stimmt, da hast du auch recht. Ja, aber du musst doch Stimmungslieder machen. Nee, ich muss gar nichts. Ich muss keine Stimmungslieder machen. Da bin ich auch beratungsresistent. Ich möchte mal auch Freude haben an dem Job. Und ich glaube, dass man den Leuten wohl ein tragisches Lied in so einer Late Night zumuten kann. Und wenn nicht, dann können die eben woanders hingehen. Ich will ja gar nicht im großen Stadion arbeiten. Aber so, und das ist auch so. Ich habe da manchmal echt ein schlechtes Gewissen. Geht's ja auch so? Man hat ein schlechtes Gewissen, weil man eben nicht so berechnend tickt wie die anderen.
Nee, ich habe das nicht, weil ich von meiner, also ich bin eigentlich Kaufmann. Tatsächlich, das glauben viele nicht, die mich nicht kennen. Die mich kennen, wissen ganz genau, dass ich es bin. Ich bin Kaufmann, aber ich glaube ganz fest an die Regel. Das mache ich nicht jetzt erst, weil es jetzt tatsächlich alles so geworden ist, sondern das mache ich mein ganzes Leben lang schon. Als ich kleiner Werbekaufmann war hier und Klamotten, Bekleidungshäuser beworben habe, habe ich es auch schon gemacht. Für mich ist das Einzige, was zählt, das Einzige, was verkauft, das Einzige, was dir dein Leben sozusagen sichert, ist der glückliche Kunde. Punkt. Weil die Reklame, es gibt so viel Werbung und Reklame und alle tröten rum und jetzt gerade in dieser Ampelzeit, ne, dieses hysterische Rumgequake, das hast du ja überall gesehen, diese ganzen künstlichen Familien im Werbefernsehen, alles Bullshit und am Ziel vorbei. Das Gleiche, diese ganzen Influencer, ja, die plötzlich Produkte hochhalten, mit denen sie nichts zu tun haben und so. Also, das ist alles verlogen und daneben. Ich habe das aber schon in den 80er Jahren. Als ich angefangen habe, so zu arbeiten, war für mich schon immer klar, ich will eigentlich nur eins. Ich möchte gerne, dass mein Kunde, also nach dem Gespräch mit mir, muss der immer ein Stück glücklicher sein. Nachdem ich ihm irgendwas verkauft habe, und das ist egal, ob das, keine Ahnung, aus dem Bereich bewusstseinserweiterten Substanzen ist oder so oder irgendwas anderes, ja, ich möchte gerne, dass der Kunde danach ein bisschen glücklicher ist, dass er ein gutes Gefühl hat, weil dann kommt er wieder. Dann ist er loyal zu mir, dann habe ich da jemand, der nicht traurig ist, der nicht genervt ist und ich habe einen guten, wie soll ich sagen, eine gute Aura um mich rum. So. Und das ist heute viel extremer, als es jemals war. Spätestens seit Corona ist es so, dass die Menschen eigentlich das Einzige, ein Auto verkaufen heute oder eine Seife oder ein Deo oder ein Elektrogerät, ist ganz egal. Wenn jemand sich hinstellt und sagt, so wie ich zum Beispiel das manchmal mache, ich sage, der Pop-Kartoffelsalat, ja, ohne Scheiß, das ist echt ein gutes Produkt. Ich schwöre dir, probier ihn. Der Fertigsalat von Pop-Kartoffelsalat, Hausfrauenart oder so, das ist wirklich ein geiles Produkt. So, wenn man Kartoffelsalat aus der Packung mag, Pop-Kartoffelsalat. So, das habe ich mal in irgendeiner Sendung, habe ich das mal gesagt, ne? Was meinst du, wie viele Leute hinterher Pop-Kartoffelsalat probiert haben und dann glücklich sind? Und deswegen mache ich das. Und wenn jemand es nicht schmeckt, dann hat er einen anderen Geschmack als ich. Ist auch okay, aber ich habe zumindest das weitergegeben, was gut ist. So, und darum geht es. Und ich glaube, du könntest eins machen. Du könntest, ich meine, ich finde ja ganz berührend, das habe ich ja neulich auch bei den Kollegen hier von Homeoffice erzählt. Ich finde ganz berührend, dass das Ende deiner Show dieser eine Song ist, weil du rausgehst mit dem Klamaukgefühl im Magen, aber dem tollen Song am Ende im Kopf. Und natürlich ist das ein Effekt, eine Unterhaltung, das ist ein Entertain, das ist ein, wie soll ich sagen, ein Handwerks, es ist wie Entertainment ist ja Handwerk, das ist wie ein schlauer Handwerksmove sozusagen. Du könntest auch eins machen, du könntest nach dem Song nochmal rauskommen und sagen, Freunde, ich will nicht, dass ihr depressiv seid, ja, wir singen nochmal I Will Survive. Was
Das
meinst du, wie die dann rausgehen? Das kann man machen. Das ist eine Frage, ob
wäre
man es
nicht
will.
meins.
Nee, genau, aber es ist eine Frage, ob man es will. Ich wahrscheinlich würde sagen, am Ende würde ich immer sagen, ich würde mal lieber I Will Survive machen, würde sie alle so rausschicken, aber
Nein, war bei mir nie.
genau, das gibt dann.
Ich weiß auch zum Beispiel, mir wurde immer gesagt, man fängt mit einem krachigen Song an. Ich habe jahrelang angefangen mit The Power of Love von Frankie Goes to Hollywood.
Ja.
Das geht ja noch 6 Minuten.
Ja, ist too much.
Aber ich hab's immer gemacht und das mache ich auch weiter so. Aber mir fiel vorhin ein, als ich auf AIDA war, war mein Leitspruch immer, jeder Gast soll einmal mit mir gesprochen haben.
Ja.
Das war immer mein Leitsatz, wenn ich ich habe dann immer gesagt, das ist mein Fernsehen. Und das ist so, die Leute sehen mich da, als werden sie jemanden im Fernsehen sehen, aber die können mich ansprechen. Die können mich beim Essen ansprechen und das haben die auch. Es war ja immer so, wenn ich mal mit jemandem an Bord war und ich habe gesagt, ich hole mir mal eben ein neues Handtuch vom Pooldeck, dann dauerte das 3 Stunden, bis ich wieder da war, weil ich mir unterwegs halt Zeit genommen habe für jeden Gast. Und diese Leute, ich will jetzt ja auch nicht sagen alle, aber diese berechnenden Leute, die gehen auf Schiffen und machen dann ihre Show und möchten dann möglichst nicht erkannt werden.
Ja, das gilt nicht nur für die Menschen, die Show machen, das gilt auch für die Angestellten. Was meinst du denn, wie viele Angestellte, die jetzt sozusagen, also aus dem jetzt nicht an Bord selber arbeiten und so, ganz anderes Thema, sondern die an Bord kommen, um dort etwas zu machen, also jetzt von außen sozusagen kommen, aus der Zentrale oder aus dem Entertainment-Bereich oder so, die meisten von denen verstecken sich, die wollen mit den Gästen, sind die Gäste völlig daneben. Ich hab 90% der Zeit, die ich an Bord war, habe ich mit Gästen verbracht. Mich hat nur eins interessiert. Wie hat es euch gefallen? Was können wir besser machen?
Ja.
Bei mir was ist das, was mich bewegt? Dann habe ich sie gefragt nach den Shows. Was ist hängen geblieben? Was habt ihr gesehen? Warum nicht? Wenn jemand eine Kritik hatte, habe ich es aufgeschrieben, habe ich es geteilt. Für mich war die Zeit an Bord immer die Chance, meine Kunden kennenzulernen. Und wenn du dann siehst, wie andere kommen und sagen, ja, wir haben jetzt, wir stehen also morgens auf, dann gehen wir schön frühstücken, aber mit dem Kopf nach unten am besten, so, und dann, oder am besten ins edelste Restaurant, und dann gehen wir in den Meetingraum. Und dann gucken wir mit dem ernsten Gesicht, kommen wir mittags raus zum Meetingraum und gehen vielleicht was essen, am besten lassen wir uns was bringen. Das ist besser, wir lassen uns was bringen. So, das ist nicht meine Welt. Die Chance, die du hast, an Bord eines Schiffes, ist genau mit den Leuten zu sprechen. Das ist dein Publikum.
Ja, aber das ist tatsächlich ein bisschen vorbei. Das merke ich ja auch. Das ist tatsächlich ein bisschen vorbei. Das ist ein bisschen wie der entertainende Busfahrer oder der sture Busfahrer. Weißt du, das hat ja ganz oft, dass viele Leute einfach nur ihren Job machen. Ich glaube auch, by the way, viele Leute sind in ihrem Job auch gar nicht mehr glücklich.
Der entertainige Busfahrer, der geht jeden Abend glücklich ins Bett.
Ja.
Ich wäre manchmal gerne ein Busfahrer, aber das ist so kalkuliertes Leben. Weißt du, du weißt, welche Linie du fährst, du weißt, wie viel Geld du kriegst, du musst dir keine Sorgen machen, ob es deiner Familie gut geht und sowas alles, ja, ob du für deinen Sohn das Studium zahlen kannst und sonst was für Fragen. Und du hast so einen ganz klaren Rahmen, und dann probierst du den Rahmen richtig geil effektiv zu gestalten, sodass du glücklich bist. Dann hältst du noch mal eine Minute länger an, weil die Omi den Bus nicht geschafft hat, und fährst nicht weg und sagst, hätte sie früher kommen müssen.
Genau,
ja, das ist der Unterschied. Tust den Leuten was Gutes und so weiter.
Apropos André Siering, weißt du, André Siering, der
Dicke,
war ja mal bei uns im Podcast, da hat er angefangen mit der Ausbildung. Jetzt hat er seine Ausbildung bestanden. Der ist jetzt U-Bahn-Fahrer in Berlin.
Geil.
Und das ist ja so ein Schrank. Und ich denke dann immer, das passt auch, wenn dieser Zug da ankommt und der sitzt da drin.
Er ist praktisch kabinenfüllend unterwegs.
Ja. Und das auch ein ganz lieber. Schätze ich sehr. Grüße gehen raus, lieber Anna.
Schöne Grüße.
Ja, es ist tatsächlich wirklich, ich hatte dir ja auch gesagt, gestern schon, ich habe irgendwie schlechte Laune, aber ich finde es auch echt alles sehr anstrengend. Wo du vorhin das sagtest mit dem Spiegel. Ich weiß nicht, ob den Leuten das auffällt. Aber ich habe den Spiegel, ich gucke jeden Tag, gucke ich ja in Spiegel, also diese spiegel.de, die Seite. Dass denen das nicht so blöde ist. Jeder dritte Artikel ist irgendein Trump-Bashing.
Nee, vor allen Dingen.
Den ja halten, was man will. Aber das sieht immer so aus, als hätten wir im Land gar keine Sorgen.
Aber weißt du was? Warum guckst du denn da rein? Soll ich nicht vorbeikommen, die einfach morgens eine Backpfeife hauen? Das ist der gleiche Schmerz und der geht noch schneller vorbei.
Ich möchte mich ja nicht einseitig informieren, darum gucke ich da immer rein. Aber dann denke ich immer, also was die schreiben, da könnte man wirklich glauben, wir hätten in Deutschland überhaupt keine Sorgen. Und das, muss ich dir sagen, treibt mich ja tatsächlich wirklich um, dass wir immer noch massive Probleme haben. Überleg mal bitte. Ich weiß nicht, ob man das vergleichen kann. Vielleicht ist das ja auch wieder Populismus oder Rechtsradikalität, meine Gedanken. Da werden zwei unliebsame Blogger, nennen wir sie mal Blogger, die werden einfach ausgesperrt. Denen wird das Geld genommen, den Europäern wird verboten, mit denen Kontakt aufzunehmen und denen Geld zu geben und mit denen Geschäfte zu machen, so wie ich gehört habe. Die dürfen nicht mehr nach Europa einreisen, die dürfen nicht mal über Europa fliegen. Weil sie Sachen gesagt haben, die unserer Regierung nicht passen und die von mir aus total falsch sind. Aber wir haben am letzten Wochenende, glaube ich, 3 messerstechende Kinder gehabt in der Schule. Wir haben einen Lehrer gehabt, der nicht mehr in seine eigene Schule gehen kann, weil die ganze muslimische Miss Poke rausbekommen hat, dass er schwul ist.
Mein Gott, das war... Ich habe mich so aufgeregt. Jetzt sagst du das schon wieder. Ich muss mich jetzt aufregen. Soll ich mich aufregen?
Ja, red dich mal auf. War so richtig.
Da ist ein Lehrer. Dieser Lehrer sagt, kurz vor Corona-Zeit, glaube ich, outet er sich vor den Schülern, weil jemand gefragt, also er outet sich gar nicht als Outing, sondern ein Schüler hat gefragt, warum hast du keine Frau und Kinder? Und hat er gesagt, weil ich mit meinem Ehemann zusammenlebe. Das war's. Daraufhin haben diese Kinder in der Grundschule in Berlin gewusst, dass dieser Mensch wohl homosexuell ist. Dann haben sie, als das mit der Schule wieder losgeht, angefangen, diesen Lehrer massiv zu bedrohen und zu mobben. Unser Held ist hier der Islam, wir wollen hier keine Schwulen haben und sowas. Also massive Schwulenhetze. Alles das, was in diesem unsere, ich muss noch näher rangehen, alles das, was in diesem unseren Land seit, keine Ahnung, 60, 80 Jahren diskutiert wird, verboten wird und gelehrt wird, was man nicht tut. Alles das, was eigentlich mit der Regenbogenflagge, der Proc-Flag, der ganzen LGBTQ, Kai kann es viel besser sagen, Community, alles das, wofür die kämpft, wird an dieser Berliner Schule mit Füßen so tief in den Arsch getreten, dass der Fuß stecken bleibt. So, bis dahin rege ich mich mäßig auf. Jetzt wird's richtig bitter. Seine Lehrerkollegen haben das dann mitbekommen. Und weil sie selbst, meine Interpretation, so viel Schiss haben vor den Islamwüstlingen, die da sind, ja, haben sie sich gegen ihren homosexuellen Lehrer gestellt. Gegen. Da hat die ganze Proc-Flag, Bla, Regenbogen, Community, LGBTQ, Vogue, Erziehung, nichts, aber auch gar nichts gebracht. Im Gegenteil, sie sind so feige und so menschenverachtend und so ausgrenzend, ja, wie kein rechtsradikaler, marodierender Ossi das jemals hätte sein können in der schlimmsten Zeit, als es die noch gab. Die sieht man ja heute praktisch, neulich waren drei unterwegs irgendwie oder vier, die man festgenommen hat. So, pass auf. Dann haben sie also probiert, ihm nachzuweisen, dass er mit Schülern zu nahe war. Die Schüler haben das in Abrede gestellt. Er war nicht zu nahe. Er hat ihn nur lediglich einen Pflasterstein, nämlich diesen jüdischen Gedenkstein, die sind, wo Juden entführt worden sind aus ihren Häusern und umgebracht worden sind. Da gibt es ja diese goldenen Gedenksteine. Ja. Das hat er den Kindern in seinem Computer gezeigt, was das ist, und hat mit denen darüber gesprochen. Daraus wollten die Lehrerkollegen machen, dass er seinen Schülern zu eng gekommen ist. Das ist das Infamste, was ich überhaupt jemals gehört habe von Lehrerkollegen, wegen so einem Fall, wegen Menschen, die Homosexuelle ausgrenzen, was jetzt praktisch 90% des verdammten Lehrinhalts inzwischen ist, ja, und in Kindergärten proklamiert wird und überall laufen die Transen und alle das rum und klären auf, dass man nicht ausgrenzt. Und an dieser verdammten Schule, aus Angst vor dem Islamismus und vor den Folgen, haben diese Lehrer das gemacht, was wir, wofür alle die stehen, die gesagt haben, nie mehr darf das passieren. Das, wofür wir die ganze Generation zur Hitlerzeit verurteilt haben, weil sie nichts getan haben, haben genau diese Lehrer gemacht. Dann haben sie diesen Lehrer auch noch ausgesondert, der ist inzwischen im Urlaub, ist psychisch total angeschlagen und keiner von dieser ganzen verdammten Community, von dieser Berliner Bessermenschenblase hat sich um diesen Lehrer gekümmert. Ich finde das so schlimm und so verachtenswert und es macht mich so kaputt und mir tut dieser Mann so unendlich leid, du hast keine Vorstellung.
Ja, ja. Ja, aber wichtiger ist, dass die Blogger draußen bleiben, weil die irgendwas Böses gesagt haben. Das ist einfach wirklich unglaublich, aber wo wir dabei sind, du hast einen Text geteilt, den könnte man ja mal vorlesen. Du hast einen Text geteilt, das ist mein Lieblingstext von Hendrik M. Bruder aus diesem Streitgespräch 2016 mit Eva-Marie Kogel, ich weiß gar nicht, wer das ist. Aber ich habe den auch schon mal gepostet, den Text. Darf ich den mal vorlesen?
Der ist nur lang, aber du darfst ihn vorlesen, weil er nämlich toll ist. Und wichtig ist nochmal zu sagen, ne? 2016.
Es ist völlig irrelevant, wie viele der 1,6 Milliarden Muslime sich in die Luft gesprengt haben, so wie es irrelevant ist, wie viele Deutsche ein Parteibuch der NSDAP hatten oder wie viele als IM der Stasi zugearbeitet haben. Das Einzige, worauf es ankommt, ist, dass so gut wie alle, die sich in die Luft gesprengt haben und dabei andere mitgenommen haben, es mit dem Ruf Allahu Akbar taten. Oder fällt Ihnen einer ein, der gelobt sei Jesus Christus oder Baruch Hashem gerufen hat, während er die Leine zog? Es ist mir übrigens völlig egal, seit wann in islamischen Ländern gesteinigt wird. Es zählt nur, dass es heute gemacht wird, in Anwesenheit von Menschen, die mit einem Bein in der Barbarei und mit dem anderen in der Moderne stehen und die Steinigung mit ihren Handys filmen. Ich verweigere jede Art von Verständnis für diese Art von Kultur. Ich will sie auch nicht importieren. Ich will keine Debatten führen über Kopftücher im öffentlichen Dienst, über Schwimmunterricht für Mädchen, über Männer, die Frauen keine Hand geben wollen, über Schweinefleisch in Kantinen und kultursensible Pflege in Krankenhäusern und auch nicht darüber, wie viel Islam im Islamismus steckt. Ich will auch nicht genötigt werden, mich mit dem Koran zu beschäftigen, weder von weißgewandelten Salafisten in der Wilmersdorfer Straße noch von Ihnen. Bleiben Sie bei Ihrer Wertschätzung für das klassische islamische Recht, das offenbar von den Kolonialherren versaut wurde. Und sobald Sie den Islam gefunden haben, der mit Demokratie kompatibel ist, sagen Sie mir bitte Bescheid. Und das Ich habe das vor Jahren gelesen und habe gedacht, so, das wird einfach Zeit, dass jemand hier so auf den Tisch haut.
Es ist auch nicht, deswegen dieses Beispiel in der Berliner Schule, ne, es gibt ja immer so, für mich gibt es immer Beispiele, die sozusagen ein bisschen demonstrieren, dass das Maß übervoll ist. Ne? Diese Geschichte ist für mich eindeutig ein Zeichen dafür, dass das Maß übervoll ist. Stell mal vor, ich weiß nicht, seit wie vielen Jahren gibt es diese Regenbogen-Besser-Menschen, wir müssen alle zusammenhalten, wir dürfen nicht ausgrenzen, bunt ist beautiful. Das gibt es jetzt seit 40 Jahren oder so, keine Ahnung. Es gibt Pride Parades, Pride Weeks, Pride Month,
Aber das
Pride
müssen Sie alles
Products.
absagen jetzt, wegen der Bedrohungslage, die ja auch nicht mehr, wird ja auch nicht.
Genau, aber es gibt das ja, es wird uns eingeprügelt bis zum geht nichts mehr. Und dann gibt es mal einen konkreten Fall, wo einem Betroffenen wirklich ungerecht und übel mitgespielt wird. Und dann sind die eigenen Leute die ihn über die Klinge springen lassen. Das ist so unfassbar. Das ist doch alles das, was wir in der Schule gelernt haben, was wir unsere Großeltern fragen sollen, wie das damals alles passieren konnte. Das ist original. Wir haben mitgemacht. Das kann man denen allen auf die Stirn tätowieren, den
Aber
Lehrern
das
Kollegen.
passiert ja an allen Ecken und Enden. Wenn du überlegst, dass jetzt der österreichische Sieger des Grand Prix, das ist ja auch schon wieder so eine Heulboje gewesen, die da oben mit Kopfstimme rumgejohlt hat, gefordert hat, dass Israel beim nächsten Mal draußen bleibt.
Stell
Also
mal
das
vor.
Ganze, das ist purer Antisemitismus gepaart mit Dummheit.
Ja.
Das ist purer Antisemitismus gepaart mit Dummheit.
Und ich hab dann auch, das habe ich jetzt vorhin nicht erzählt, aber zu meiner Verwunderung sozusagen, meiner mich etwas verärgernden Verwunderung hat ja noch jemand auch neulich mal geschrieben, weil ich gesagt habe, hier Gazastreifen und sowas, alles ist alles furchtbar, aber ich kann dazu auch nicht. Ich bin nicht gebildet genug, aber ich habe eine Meinung und eine Haltung dazu, zu diesem ganzen Thema. Und zwar deswegen, weil ich denke, dass was da passiert ist gegen Israel geht überhaupt nicht. Und ich habe auch mein Leben damit verbracht. Also, ich habe jetzt Vater, vom Vater mütterlicherseits sozusagen, das sind auch Juden. Und ich habe mitbekommen, was in unserer Familie passiert ist. Annektierung von einer Fabrik, weil er mit einer Jüdin verheiratet war, das ist meinem Opa passiert und solche Sachen. So, da habe ich mich dazu geäußert. Ich bin tatsächlich, ich wüsste keinen anderen Weg, wie man verhindern kann, dass die Hamas nicht einfach so weitermacht, als jetzt zu sehen, dass alle diese ganzen Nester da ausgeräuchert werden. So, das ist einfach meine Meinung. Das habe ich geäußert und da hat jemand dann gesagt, ja, also der Gazastreifen ist das gleiche wie das Warschauer Ghetto, was also ein unglaublicher historischer Blödsinn ist, ja. Im Warschauer Ghetto haben keine Menschen unter Krankenhäusern Raketen und Bomben gebastelt, mit denen sie Kinder und Frauen in die Luft jagen und so. Also ich will auch gar nicht zu tief einsteigen. Es ist nur so, es ist so unglaublich leicht heute, ne? Und das ist erstaunlich. Die Polizei, die Kriminalpolizei, habe ich heute gerade erfahren. Die Kriminalpolizei hat festgestellt, dass die gefährlichste Bedrohung Deutschland ist. Nein, nicht die marodierenden Rechten aus dem Osten oder so. Nein, nein, nein. Die größte Gefahr ist die Verbindung zwischen Linksextremismus und Islamismus, denn die haben jetzt gemeinsame Feindbilder und aus schlechten Ehen wissen wir ja, solange eine schlechte Ehe gemeinsame Feindbilder hat, besteht diese Ehe. Die sitzen beim Essen in der Kneipe und reden kein Wort miteinander.
Ja, stimmt.
Aber sobald sie ein gemeinsames Feindbild haben, der böse Nachbar oder sonst irgendwas, ne, dann sind die ja so. Und das ist jetzt plötzlich mit den Links, das sagt die Polizei, mit den Linksextremisten und mit den Islamisten so, dass die beiden jetzt gemeinsame Feindbilder haben, nämlich einmal die ganzen Ungläubigen, den Staat, die Polizei, und alles das. Die sind gegen uns. Und die Polizei sieht das. Und ich bin gespannt, wann es im Innenministerium ankommt.
Ich bin sowieso sprachlos. Also du siehst mich sprachlos. Ich bin tatsächlich echt auch sprachlos. Ob dieses Land. Ich würde so gerne mal einen lustigen Podcast machen, aber irgendwie.
Ja, was ist denn mal lustig?
Ich weiß es
Weißt
auch.
du, was lustig ist? Lustig ist Ricarda Lang. Die hat einen ganz tollen Post neulich gemacht. Und zwar hat sie, da hat jemand perfekt Englisch gesprochen, sie hat Lip-Sync drüber gemacht. Ne? Weil sie, muss mal sagen, Ricarda Lang spricht deutlich besser Englisch als diese andere Frau, oder die jetzt in Amerika ist. Aber auf jeden Fall hat sie da was erzählt. Über sie ist ja seit 21 bekennend bisexuell und hat aber sich darüber lustig gemacht, dass man damit irgendwie unflexibel umgeht und hat ihren Mann als Golden Retriever Mann bezeichnet. Das ist so eine Bezeichnung für einen, der immer brav alles macht und immer treu und loyal und dabei ist und das alles mitmacht. Und das war sehr lustig eigentlich. Also ich fand das, ich würde einfach sagen, das war ein bisschen lustig. Und dass sie da so Lip-Sync gemacht hat mit jemand, der richtig gut Englisch sprechen kann, fand ich auch lustig, weil viele Menschen ja, und vielleicht war das auch das Ziel, denken könnten, es wäre tatsächlich ihre eigene Stimme gewesen und sie kann plötzlich perfekt Englisch sprechen.
Aber ich glaube, dass sie perfekt Englisch sprechen kann.
Sie spricht deutlich besser als diese andere Frau, die jetzt,
Also diese andere Frau.
Die, hast du gehört? Hast du das von Seda gehört?
Nein, ich kann diesen Serdar dann auch immer nicht ertragen.
Pass auf, das musst du hören. Du musst es hören, weil es ist wirklich, das ist, weil er macht Folgendes. Er spult immer wieder zurück und hört sich den Satz nochmal an und mit jedem Mal wird es lustiger. Obwohl eigentlich gar nicht so viel Lust, aber sie hat ja dann gesagt, dass wir also jetzt ein Nude Government haben, also ein nacktes Government sozusagen und so viele andere Stilblüten losgelassen. Aber wie er sich lustig macht und was er dann über die Musik in diesem Video sagt und über die Leute, die es gefilmt haben, er sagt dann sowas wie: Und wer hat die Scheiße gefilmt? War das Zelensky? Das ist so lustig. Das kriegt so einen Dreh irgendwann, dass je öfter man das anguckt, desto lustiger wird das. Das kann ich sehr empfehlen.
Also gib mir eine Empfehlung raus, eine YouTube-Empfehlung. Serdar Somuncu reacted auf Annalena Baerbock.
Genau. Anal, wie heißt sie? Annalena Baerbock. Genau.
Annalena
Darauf reagiert er und das macht er brillant, weil es einfach nur scheißlustig ist.
Ich setze den Link drunter.
Ja, sehr gut. Das ist eine gute Idee.
Ja, gut, dann mein alkoholfreier Wein ist leer.
Ja, meine kokainfreies Kokain ist auch weg jetzt.
Dann können wir ja jetzt.
Mein marihuanafreies Marihuana ist auch weg und ich habe nicht inhaliert.
Ach,
Und das Ganze
ich habe übrigens noch einen Tipp gekriegt beim letzten Mal.
ja.
Ich habe das nicht ausprobiert, aber zur Hälfte. Ich habe doch diese Magenschleimhautentzündung gehabt, die jetzt ein bisschen besser ist. Und da hat doch jemand geschrieben, ich möge doch bitte Brot nehmen, Graubrot, glaube ich, mit Dickbutter und rohem Knoblauch. Und ich habe da Angst vor gehabt. Also ich hatte auch keine Zeit, mir das zuzubereiten. Aber es hat mir insofern sehr geholfen, lieber Zuschauer. Ich bin dann nämlich nach Espenau gefahren und hab da mal eine Tour gemacht mit meinem Lader, weil das Auto, unser Tourauto noch nicht da ist. Und das war sehr, 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 sehr lustig. Und in Espenau gab es Schmalzbrot. Schmalzbrot mit gerösteten Zwiebeln. Und dann habe ich gedacht, das darf ich bestimmt mit meinem kaputten Magen nicht essen. Aber Moment mal, wenn ich Butter mit Knoblauch essen darf auf Graubrot, dann kann ich auch Schmalzbrot essen. Und dank dieses Hinweises habe ich das gegessen. Hab mir
Und
sogar extra noch welche schmieren lassen fürs Hotel nach. Nö, mir geht's. Hab nichts gemerkt. Also scheint was dran zu sein. Scheint zu helfen.
mal, und das ist es, das Einzige, was wir wollen, sind nichts weiter als glückliche Kunden. Und
Denn
wie hast du einen Kunden glücklich gemacht und vielen anderen Leuten nochmal diesen wunderbaren Tipp gegeben mit dem Graubrot und der dicken Butter und dem rohen Knoblauch? Und übrigens, das schmeckt sehr lecker, aber eigentlich schmeckt es leckerer, wenn man noch Pfeffer drauf tut. Aber das ist nur am Rande.
ah, gute Idee.
Ja.
Ja, mein Lieber, dann würde ich sagen, wir sehen uns nächste Woche.
Wir sehen uns nächste Woche, und bleiben weiter mittelmäßig gut gelaunt und probieren das hier zu verarbeiten. Mir geht es jetzt auf jeden Fall besser als vorher. Insofern bin ich auch der Kunde dieses Podcasts und bin ein wenig glücklicher als vorher.
Ja. Und es hat ja auch keiner gesagt, dass wir einen Podcast machen, dem es uns immer gut geht und wir immer lustig sind.
Nee, und der wichtigste Nachricht nochmal für euch alle da draußen. Lasst niemals zu, dass Menschen nach einer Begegnung mit euch nicht glücklicher sind, als sie vorher waren.
Moment, das muss ich überlegen. Was? Lasst niemals zu, dass Mensch. Ach so, nicht glücklich. Ah ja, sehr schön.
Also wir wollen einfach, dass jeder nach einer Bege also jeder soll zusehen, dass die Menschen, denen man begegnet, nach der Begegnung glücklicher sind, als sie vorher waren. Wenn man das als Ziel mitnimmt, dann kann man, glaube ich, gut durchs Leben kommen und verbreitet viel positive Energie und das wiederum gibt einem, glaube ich, auch viel positive Resonanz.
Da muss ich noch mal eben einsteigen. Ich habe das meinem Therapeuten mal erzählt. Meinem alten Therapeuten von früher, ich hatte einen anderen Frau Therapeuten. Der hat gesagt, aber was machen Sie denn so? Und dann habe ich gesagt, naja, wenn ich an der Kasse stehe, dann bin ich eben immer ein bisschen fröhlicher als die anderen. An mich kann sich die Kassiererin immer erinnern und die hat dann Lächeln. Oder wenn ich an der Bushaltestelle erlebe, dann bin ich ein bisschen höflicher vielleicht als alle anderen. Ich versuche immer, dass die Menschen mich in guter Erinnerung behalten und dass die Menschen aber auch eine Freude haben, irgendwas sehen, was sie sonst vielleicht gar nicht mal sehen, indem man sie einfach mal freundlich grüßt oder mit einer anderen Betonung grüßt oder man eben nicht aufhört, ich singe ja viel, wenn ich alleine bin, dass ich halt eben nicht aufhöre zu singen, wenn mir Leute entgegenkommen, sondern einfach weiter singe und sage, schönes Lied, ne? So. Und er weiß, was dieser Therapeut da zu mir gesagt hat. Sind Sie Jesus?
Und dann hast du gesagt, ja, ich bin Jesus. Und du bist ganz nah an die Kamera rangegangen. Glaube mir,
Ja.
vertraue mir.
Es ist wirklich, ich hab mich damals ein bisschen geschämt, als er das gesagt hat. Aber gut, wenn man dann als schnöder Weltverbesserer irgendwie, da ist mir auch egal. Ich fahre mit diesem Ding gut und du fährst damit auch sehr gut.
Ich mache das immer. Ich habe immer ein etwas Nettes parat. Und nebenbei, wenn es nicht wirkt, kann man immer noch, das ist jetzt, dass mir das wieder eingefallen ist, ne? Man muss viel mehr, vielleicht muss man auch therapeutisch unterwegs sein. Glaube mir.
Ja.
Vertraue mir.
Okay. Tschüssi, mein Lieber.
Tschüss.
Jörn Stein. Tschüss.